Norbert Rose hat für diese Bibelstunde den Text aus den Sprüchen 21, die Verse 1 bis 31 zugrunde gelegt. Ich lese nach der Lutherbibel. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Ein jeglicher dünkt seinen Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Recht und Gerechtigkeit tun ist dem Herrn lieber als Opfer. Hoffärtige Augen und stolzer Sinn, die Leuchten der Gottlosen, ist Sünde. Das Planen eines Emsigen bringt Überfluss, wer aber hastet, dem wird's mangeln. Wer Schätze sammelt mit Lügen, der ist ein flüchtiger Hauch unter denen, die den Tod suchen. Der Frevler Gewalt rafft sie selber weg, denn sie wollen nicht tun, was recht ist. Wer mit Schuld beladen ist, geht krumme Wege. Wer aber rein ist, dessen Tun ist gerade. Besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Haus. Die Seele des Frevlers gelüstet nach Bösem und erbarmt sich nicht seines Nächsten. Wenn der Spötter gestraft wird, so werden die Unverständigen weise. Und wenn man einen Weisen belehrt, so nimmt er Erkenntnis an. Der Gerechte handelt weise an des Frevlers Haus. Er stürzt die Frevler ins Verderben. Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Eine heimliche Gabe stillt den Zorn und ein Geschenk im Verborgenen den heftigen Grimm. Dem Gerechten ist es eine Freude, zu tun, was recht ist, aber den Übeltätern ist es ein Schrecken. Ein Mensch, der vom Wege der Klugheit abirrt, wird weilen in der Schar der Toten. Wer gerne in Freuden lebt, wird Mangel haben, und wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich. Der Frevler wird als Lösegeld gegeben für den Gerechten und der Verächter für die Frommen. Besser in der Wüste wohnen als bei einem zänkischen und zornigen Weibe. Im Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl, aber ein Tor vergeudet ihn. Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Ein Weiser ersteigt die Stadt der Starken und stürzt ihre Macht, auf die sie sich verlässt. Wer Mut und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Wer stolz und vermessen ist, heißt ein Spötter. Er treibt frechen Übermut. Der Faule stirbt über seinen Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte gibt und versagt nichts. Der Frevler Opfer ist ein Greuel, wie viel mehr, wenn man es darbringt für eine Schandtat. Ein lügenhafter Zeuge wird umkommen. Doch wer zu hören versteht, dessen Wort bleibt. Der Gottlose macht ein freches Gesicht, wer aber fromm ist, macht seine Wege fest. Keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat besteht vor dem Herrn. Rosse werden gerüstet zum Tage der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Ich bete. Danke, Herr. In Jesu Namen dir Dank sagen zu dürfen, ist schon ein Vorrecht. Danke für dein Wort, das du uns immer wieder schenkst und immer wieder darin ausrichtest. Danke, dass du uns immer wieder mit deinem Wort konfrontierst und dass wir darin Orientierung finden dürfen und dass dein Heiliger Geist uns das auftut in Herz und allen Sinnen. Und ich danke dir auch, dass du jetzt auch Norbert Rose bevollmächtigst, dein Wort auszulegen. Und segne ihn darin, dass er jetzt dein Wort auch weitergibt, dass wir Hörende sind, Hörende auf dein Wort, auf deine Wegweisung, für jeden Einzelnen so, wie er es braucht und so, wie er es versteht. Und lass unsere Herzen und unsere Sinne offen sein für dich. Danke, dass du uns darin segnest, dass wir erleben dürfen, du bist derjenige, der redet. Und so rede du nun und lass uns Hörende sein auf dich. Amen.
Irgendwie scheint es immer dasselbe zu sein. Wenn wir die Sprüche lesen, die Sprüche wiederholen sich. Irgendwie haben wir alles schon einmal gehört. Wir suchen vergeblich nach dem roten Faden oder nach einem Hauptthema, das sich hier einfach nicht zeigt. Und trotzdem gibt es natürlich ein Hauptthema. Und dieses Hauptthema heißt nicht, dass Salomo als ein Hobby Sprüche gesammelt hat, weil es so schön ist, weil es ihm so viel Spaß macht, weil diese Sprüche zum Teil so scharfsinnig sind oder so eingängig sind, sondern für Salomo geht es hier immer um etwas Wesentliches. Es geht immer um Leben oder Tod. Das sehen wir in jedem Kapitel, dass es hier nicht um irgendwelche beliebigen Themen und Fragen und Verhaltensweisen geht. Es geht immer um Leben und Tod. Werden wir unser Leben bewahren? Werden wir zum Leben finden? Oder werden wir in unserem Leben zu Schanden werden? Diese zwei Alternativen zeigt uns Salomo in diesen Sprüchen immer wieder auf. Und das ist ein Stück des Wortes Gottes, das uns gegeben ist. Das sollen wir hören, das sollen wir lesen. Und auch wenn wir keine Systematik darin finden, reicht es eigentlich schon aus, diese Sprüche immer wieder zu lesen, sie ganz bewusst auch aufzunehmen und zu sehen, dass sie mit unserem Leben etwas zu tun haben. Das Thema heute Abend lautet: Er führet mich auf rechter Straße. So haben wir es benannt. Und wenn wir uns fragen, was sehen wir eigentlich, wenn wir die Sprüche lesen? Die meisten Bibelleser sehen vermutlich einfach nur eine lose Sprüche-Sammlung. Eben nicht der rote Faden, der Zusammenhang, keine erkennbare Linie, keine Hauptthemen. Manche Sprüche, die sehr leicht zu verstehen sind, die sehr einleuchtend sind, und bei anderen Sprüchen, wo wir ein wenig genauer hinsehen müssen, um den doppelten Boden zu durchschauen, den dreifachen Boden vielleicht sogar manchmal zu erkennen. Manche enthalten ein wenig Humor oder manchmal sogar ein wenig bissige Ironie. Das mit dem zänkischen Weib, das hängt natürlich sofort in unseren Gedanken, und das bleibt auch irgendwie erhalten. Was wir sehen, sind aber nicht nur einzelne Sprüche, sondern eigentlich sehen wir viele verschiedene Gesichter. Wir könnten jetzt sagen, diese 31 Sprüche in diesem Kapitel allein sind so etwas wie 31 verschiedene Gesichter, in die wir hineinsehen können. Wir könnten so eine Art Gruppenfoto uns vorstellen, ein Gruppenfoto aus einer Großfamilie, ein Gruppenfoto irgendwo beliebig aufgenommen oder auch eine Gemeinde. Und wir würden einmal jedes einzelne Gesicht genauer anschauen. Und da würden wir genau diese Muster sehen, die wir hier auch in diesen Sprüchen sehen. Nämlich sehr individuelle Prägungen, sehr individuelle persönliche Verhaltensweisen, Verhaltensmuster. Und wir würden diese Gesichter der Reihe nach anschauen und würden uns vielleicht fragen, ob uns diese Gesichter nicht sehr bekannt vorkommen. Also nicht alle vielleicht, aber das eine oder andere, da würden wir vielleicht sagen, so einen kenne ich auch. Oder die, da habe ich sofort drei oder vier Gestalten, Personen vor Augen, die genau zu diesem Spruch passen. Oder es könnte auch sein, dass ich sage, das bin ja ich. Das ist genau mein Leben, mein Verhalten, so wie ich normalerweise bin oder so wie ich früher einmal war. Es würde genau zu dem passen, was hier beschrieben ist. Jeder Vers, jeder Spruch ist wie ein Gesicht auf solch einer Momentaufnahme. Und mit jedem Gesicht ist eine lange und komplizierte Lebensgeschichte verbunden. Das heißt, wir sind nicht einfach so, wie wir nun mal sind, sondern wir sind so geworden, wie wir sind. Und der Weg, dass wir so geworden sind, ist ein sehr komplizierter und ein sehr langer Weg. Aber dass wir das zumindest schon einmal sehen, dass hinter jedem Spruch eine sehr lange und sehr komplizierte Biografie und ein sehr komplexer Lebenslauf steht, der sich sozusagen in solch einem Spruch manifestiert hat, kristallisiert hat. In der tiefen Psychologie nennt man das ein sogenanntes Lebensskript. Das klingt sehr banal, sehr einfach, aber dahinter verbirgt sich etwas sehr Kompliziertes, nämlich ein Lebensskript. Das ist eine Inschrift in unserer Persönlichkeit, in unserer Seele, in unserer Psyche, in unseren Sinn. Also das, was eigentlich unsere Persönlichkeit ausmacht, das ist uns wie eingeschrieben, wie eingebrannt. Und wenn wir denken, dass wir eine sehr komplizierte Persönlichkeit wären oder hätten, dann würden uns die Tiefenpsychologen sagen, nein, du bist eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern man kann deine ganze Persönlichkeit, dein ganzes Verhalten, deine Inschrift sozusagen in einem einzigen Satz zusammenfassen. Und dieser Satz stimmt immer. Mit diesem Satz kann man dein Verhalten erklären. Hinter diesem Satz steht dein gesamtes Verhalten. Das kann ein kurzer Satz sein oder auch ein etwas längerer Satz. Aber man kann die Persönlichkeit, den Charakter, die Haltung, die Wesenseigenschaften in einem einzigen Satz zusammenfassen. Und darin haben wir das ganze Wesen eines kompletten Menschen. Damit ist auch das Verhalten eines Menschen relativ vorhersagbar. Man kann also vorhersagen, wie sich jemand in einer bestimmten Situation verhalten wird, und das trifft zu einem Großteil tatsächlich zu. Das ist wie eine Art Programmierung eines Menschen. Da gibt es auch wieder Abweichungen, aber insgesamt kann ich nur selber sagen, stimmt das? Man kann tatsächlich ein solches Lebensskript auch herausfinden. Manche sind auch sehr schlicht und sehr einfach. Manche ertappen sich auch selber dabei. Das sind so ganz einfache Sätze, die wir auch oft in Gesprächen erleben, gerade dann, wenn es um Belastungen von Menschen geht. Zum Beispiel ein Satz wie, du musst perfekt sein. Also man kann es auch ein bisschen ausführlicher sagen, du musst in allem, was du machst, absolut perfekt sein. Du musst immer alles richtig machen. Du musst immer alles vollkommen machen. Du darfst keine Fehler machen. Oder solche Sätze wie, das schaffst du sowieso nicht. Manche sind mit diesem Satz sozusagen aufgewachsen. Immer mit dieser Formulierung, ach, das schaffst du sowieso nicht. Und manche glauben das. Wo immer sie etwas vorhaben, planen, wo immer sie auch zu etwas herausgefordert, aufgefordert, eingeladen werden, hören sie sozusagen ohne Laute sofort diesen Satz in sich, der ganz tief in ihnen steckt, das schaffst du sowieso nicht. Du doch nicht. Warum denn gerade du? Wie viele haben mir das schon gesagt, wenn es um Aufgaben ging, in der Gemeinde vielleicht, so ganz, ganz kleine Aufgaben, dass die erste Reaktion ist, ach, das kann ich nicht. Dahinter steckt oft diese tiefe Erfahrung, das schaffst du sowieso nicht. Oder solche Sätze wie, nimm dich doch nicht so ernst. Wer bist du denn schon? Dass du für irgendeine Aufgabe brauchbar wärst, schon gar nicht in der Gemeinde. Oder solche Sätze wie, du darfst einem anderen Menschen niemals vertrauen. Vertraue nur dir selbst. Könnte man sagen, naja, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Nur das Problem ist, wenn man so gelernt hat, so gelebt hat, dann vertraut man nicht nur anderen Menschen nicht, man vertraut tatsächlich auch niemandem mehr. Man vertraut auch dem lebendigen Gott nicht so leicht. Wenn man gelernt hat, du solltest niemals einem anderen vertrauen. Du musst immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das Leben ist gefährlich, die Welt ist böse, alles kann schiefgehen. Sei sehr vorsichtig in dem, was du tust, was du willst, was du planst. Du bist weniger wert als die anderen. Ist auch so ein typischer Satz, den manche von Kindheit auf hören und erleben. Ich habe das vor einigen Tagen gerade wieder gehört, dass eine Frau sagt, meine Eltern haben von Anfang an gesagt, wir haben dich nicht gewollt. Du hast von Anfang an nur gestört. Und dann kam Jahre später noch ein Geschwisterkind. Das war gewollt. Das war gewollt. Das war das Lieblingskind. Das war das Wunschkind. Aber das Ältere, das war nie gewollt und lebt heute noch so. Ich bin nicht gewollt. Ich bin fehl am Platz. Mich braucht keiner. Mich will keiner. Ich kann nichts. Ich soll nichts. Ich darf nichts. Ich bin vollkommen überflüssig. Und wir können das vielleicht ein wenig nachvollziehen, wie tief sich solche Sätze einprägen in einen Menschen. Es gibt noch andere Sätze im Leben eines Menschen, die auch noch irgendwo da sind, aber Die einen Sätze sind dominant, das heißt, das sind sozusagen die Hauptsätze über unseren Leben, und dann gibt es noch ein paar Nebensätze, die gehen aber mehr oder weniger unter. Und es gibt natürlich auch Sätze, die sich irgendwie besser anhören, ein wenig positiver anhören, die nicht ganz so zerstörerisch sind. Zum Beispiel Sätze wie, die ganze Welt gehört dir. Frag nach niemandem. Geh deinen Weg, nimm auf niemanden Rücksicht, mach das, was du machen willst und machen musst. Du bist der Größte, alle anderen sind dumm und wertlos, ahnungslos, Erfolg ist alles. Und wir könnten diese Sätze noch lange fortsetzen. Jeder von uns hat einen sehr kurzen oder vielleicht auch etwas längeren Satz, der über seinem Leben steht. Und es ist tatsächlich so, dass wir wie Sklaven unter diesen Sätzen leben und diesen Sätzen gehorsam sind. Und das, obwohl wir unsere eigenen Lebensskripte, unsere eigenen Sätze nicht einmal kennen, nicht einmal wissen, dass es solche Sätze in unserem Leben gibt. Aber wir leben danach und wir folgen ihnen. Und das heißt, wir wissen in der Regel auch nicht, nach welchen inneren Antreibern wir unser gesamtes Leben mehr oder weniger gestalten. Das sind zum Teil sehr spannende Geschichten, die sich da abzeichnen. Ich selbst kenne mein Lebensskript, also meinen Satz, der für mein Leben gilt. Ich werde Ihnen den aber nicht verraten. Das behalte ich für mich. Aber dieser Lebenssatz, der für mich sogar relativ kurz ist, also tiefenpsychologisch könnte man sagen, ich bin relativ einfach gestrickt, dass man das auch mit einem einfachen Satz sagen und formulieren kann. Aber in diesem Satz ist meine gesamte Lebensgeschichte zusammengefasst. In diesem Satz ist mein regelmäßiges Verhalten beschrieben. Und dieser Satz ist in den Jahren und Jahrzehnten organisch gewachsen. Das heißt, ich habe mir diesen Satz nicht überlegt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie möchte ich gerne mein Leben gestalten, wie möchte ich gerne sein, sondern dieser Satz ist in den Jahren meines Lebens langsam und organisch gewachsen. Ich war nicht plötzlich einfach da als Person, sondern ich bin in diese Welt hineingeboren, hineingewachsen, bin aber nicht einfach in diese große, weite Welt hineingeboren und hineingewachsen, sondern ich bin in eine sehr kleine, sehr enge, sehr spezielle und sehr besondere Welt hineingewachsen, wie sie alle auch. Wir haben zwar den Eindruck, dass diese Welt schön und groß und bunt ist, aber die erste Welt, in die wir hineingeboren werden und hineinwachsen, ist die ganz kleine, enge, besondere Welt unseres Elternhauses. Und in dieser kleinen Welt des Elternhauses verbringen wir eigentlich die wichtigsten Jahre unseres Lebens, nämlich die ersten Lebensjahre, in denen wir komplett in unserer Persönlichkeit geprägt werden. Das meiste von dem, wie wir sind, ist nicht genetisch bedingt, sondern das meiste haben wir gelernt in den ersten Lebensjahren, nämlich in dieser engen kleinen Welt unseres Elternhauses. Dann könnte man sagen, ach, das ist aber schön, dass wir in unserem Elternhaus so geprägt worden sind. Nur ob das wirklich so schön ist und ob das wirklich auch gut ist, wie wir in unserem Elternhaus, in dieser kleinen, überschaubaren Welt geprägt worden sind, das ist noch gar nicht heraus. Denn wir haben uns in dieser kleinen Welt des Elternhauses angepasst. Wir haben uns in diese kleine Welt passend gemacht. Wir haben gelernt, uns den Formen unseres Elternhauses anzupassen. Wenn es ein christliches Elternhaus war, dann haben wir die Formen und die Regeln eines christlichen Elternhauses kennengelernt und haben uns angepasst. Oder wir haben uns an die Ordnungen und Regeln eines eher gottlosen Elternhauses angepasst. Und wir können das leicht nachvollziehen, dass das eine vom anderen völlig zu unterscheiden ist. Dass das nicht irgendwelche Ähnlichkeiten hat, sondern dass es komplett unterschiedlich ist. Ich habe vielleicht gelernt, mich der Freundlichkeit, der Wertschätzung, der Höflichkeit oder einem liebevollen Verhalten meines Elternhauses anzupassen. Oder ich habe mich dem Unheil und dem unerlösten Zustand meines Elternhauses angepasst, je nachdem, wie mein Elternhaus aussah. Oder vielleicht sogar einer Mischung aus beidem. Das gibt es ja auch nicht. Ein frommes Elternhaus, das nicht erlöst ist. Und nach meinem Eindruck ist es eines der schwierigsten Situationen, in einem frommen Elternhaus aufzuwachsen und von den frommen Mustern, von den frommen Ordnungen und Regeln und Formen geprägt zu sein und zugleich zu erleben, wie viel Unheil es in demselben Elternhaus gibt. Und zu merken, dass das eine zum anderen nicht passt. Als Kind muss ich das aber passend machen. Als Kind muss ich damit leben. Ich muss irgendwie das in eins bringen. Ein frommes Elternhaus, das zugleich möglicherweise nicht erlöst ist. Und es gibt natürlich auch das Umgekehrte, nämlich ein eher gottloses, ein gottfernes, aber sehr humanistisches Elternhaus. Wir sind gut. Ja, wir sind die Richtigen. Und so fühlt sich das auch an. Und zugleich tiefe Gottlosigkeit. Und wir merken, wie groß die Unterschiede und die Spannungen sein können in einem ganz bestimmten, kleinen, engen, speziellen Elternhaus. Ich kann mich auch der Gewalt meiner Eltern anpassen, wenn mein Elternhaus voller Gewalt war. Also nicht nur, dass ein Kind sich anpassen kann, das ist ja gar nicht die Idee dabei, sondern ein Kind muss sich anpassen. Es wird nicht gefragt. Es wird auch nicht gefragt, ob es das kann oder ob es das möchte, sondern es muss sich anpassen, auch in einem sehr schwierigen, problematischen, gewaltvollen Elternhaus oder der Unberechenbarkeit, der Aggressivität und der Verachtung oder der Angst oder der Depression im Elternhaus. Also alles das, was in einem Elternhaus vorkommen kann, ich könnte jetzt auch sagen, alles das, was uns in den Sprüchen beschrieben wird, das sind ja nicht nur Sprüche, sondern das sind Gesichter, das sind Personen, das sind Beschreibungen von Menschen, wie sie millionenfach um uns herum vorkommen. Familien bestehen aus solchen Persönlichkeiten, aus solchen Mustern, aus solchen Spannungen, positiven wie negativen. Perfektionistischen und leistungsstarken oder auch sehr kalten und sehr abweisenden und sehr verächtlichen. Und immer ist das Problem dasselbe. Kinder, gerade sehr kleine Kinder, und ich spreche jetzt von den etwa 0- bis 3-Jährigen, müssen sich anpassen. Ob sie wollen oder nicht, ob sie verstehen oder nicht, was da mit ihnen und an ihnen passiert, sie müssen sich anpassen, sie haben keine Chance, dem zu entgehen. Und auch das ist leicht nachvollziehbar, gerade in unseren Tagen. Ein Flüchtlingskind, das irgendwo in irgendeinem Flüchtlingslager aufwächst, in unserem Land oder irgendwo in Südeuropa, ein Flüchtlingskind wird anders geprägt als ein Kind eines typischen normaldeutschen Unternehmers, in dem alles abgesichert ist. Das Kind eines gewalttätigen Alkoholikers wächst vollkommen anders auf als das Kind eines erlösten Familienvaters. Und ich betone noch einmal, eines erlösten Familienvaters. Ich sage nicht eines christlichen oder eines frommen, sondern eines erlösten Familienvaters. Das Kind einer alleinerziehenden, depressiven Mutter wächst anders auf als ein Kind in einer Familie mit 3, 4 unterschiedlichen, aber gesunden Kindern und gesunden Eltern. Und jedes Mal können wir das ein wenig nachempfinden, wie riesengroß die Unterschiede sind, wie ein Kind in unserer Umgebung, in unserer Zeit, in dieser Welt, in diesem Land, sogar in dieser Gemeinde aufwächst. Ein Erstgeborener ist völlig anders als ein Dritt- oder Viertgeborener. Ein Einzelkind ist ein komplett anderer Mensch als ein Geschwisterkind. Anpassung heißt, wie immer meine Umgebung aussieht, ich muss lernen, in dieser Welt irgendwie zurechtzukommen. Und das ist nicht die große Welt, sondern immer meine kleine Welt, in der ich die ersten Lebensjahre meines Lebens verbracht habe. Und ich muss immer irgendwie sehen, wie ich in dieser kleinen Welt überleben kann. Also für manche ist es ein schönes Überleben, gar keine Frage. Manche sind froh, in ihrer Familie zu sein, und andere kämpfen tatsächlich schon in ihrer frühesten Kindheit um ihr kleines Überleben, um ihr emotionales Überleben, um ihr existenzielles Überleben. Da kenne ich viele, viele Beispiele von Menschen, die das so beschrieben haben. Manche lernen sogar schon als kleine Kinder, sich so zu verhalten, dass es den Eltern besser geht, dass der Vater nicht prügelt, dass die Mutter nicht depressiv wird und weint, dass niemand geschlagen wird. Und Kinder fühlen sich schon sehr, sehr früh dafür verantwortlich. Und ich weiß, wie viele mir das schon gesagt haben in Gesprächen, ich habe mich immer verantwortlich gefühlt für meine Mutter oder für meinen Vater. Ich habe immer alles getan, damit es denen gut geht. Das ist auch schön, könnte man sagen, nur wenn die später mal verheiratet sind, dann machen die das immer weiter. Die haben das so gelernt, die können nicht anders, die sind immer verantwortlich für alles und übernehmen auch immer die Verantwortung für alles. Das ist dieses Lebensskript, das in uns eingegraben, eingeschrieben ist, weil wir gelernt haben, was wir lernen mussten. Wenn meine Familie, und da rede ich jetzt nicht nur von den Geschwistern und Eltern, sondern auch von den Großeltern und von den Urgroßeltern, wenn meine Familie einigermaßen heil und harmonisch gelebt haben, eine wertschätzende und liebevolle Familie war, dann wird auch mein Leben relativ harmonisch, relativ friedlich aussehen. Wenn ich sogar in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin, dann wird mein Leben davon geprägt sein. Und wenn ich gläubige Familie sage, dann meine ich wieder eine erlöste Familie. Also nicht fromm, aber unerlöst, sondern gläubig und erlöst. Das wird mein Leben prägen, wie auch das Umgekehrte. Das Sonderbare daran ist aber, dass jeder und jede, wir könnten sagen, dass wir alle uns für vollkommen richtig halten. Das ist eine ganz sonderbare Haltung oder Erkenntnis, dass jeder sich erst einmal für vollkommen richtig hält und sagt, ich bin doch in Ordnung. Ich lebe so, wie ich gelernt habe, wie man leben muss. So habe ich schon immer gelebt. Und das war schon immer gut. Und schon immer richtig. Und wir merken dabei nicht, dass das nur gut und nur richtig war in einer bestimmten Familie, nämlich in unserer kleinen speziellen Familie. Aber das kennen wir, dass der Fromme sich immer für richtig hält. Auch der Perfektionist hält sich immer für besonders richtig. Der kennt das gar nicht anders, als richtig zu sein. Ein Künstlertyp, dem es völlig egal ist, ob es richtig ist oder falsch, der hält sich auch für richtig. Der fragt gar nicht danach, was richtig oder falsch ist, sondern der lebt einfach sehr kreativ in seinem Leben. Aber erstaunlicherweise auch der Gewalttäter hält sich für richtig. Sogar Verbrecher halten sich für richtig, ein Bankräuber, ein Totschläger, Stasi-Mitarbeiter, SS-Leute. Wir könnten das doch beliebig fortsetzen. Sie haben sich alle für richtig gehalten. Wir haben doch nur getan, was wir tun mussten. Und das ist das Verrückte daran, dass jeder tatsächlich glaubt, er sei vollkommen richtig und alles sei gut, was er tut und wie es gelernt hat. So wie es in Vers 2 unseres Kapitels tatsächlich auch heißt, an jeglichen dünkt sein Weg recht. Und das ist völlig irre, was da passiert. Vielleicht haben Sie ein wenig mit nachvollziehen können, was da tatsächlich passiert. Nämlich, wie verrückt ein Leben sein kann, wie verrückt eine Persönlichkeit sein kann und zugleich sich für vollkommen richtig und für vollkommen in Ordnung hält. Weil wir gelernt haben, dass wir so sein sollen, dass wir so unser Leben gestalten sollen. Ein jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Und wir ahnen jetzt vielleicht, warum das so notwendig ist, dass der Herr die Herzen prüft. Und prüfen heißt ja nicht nur, er schaut da mal kurz rein und sagt uns dann, was da vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, sondern prüfen heißt im biblischen Sinne immer, dass das Herz auch, ich will es mal mit meiner Sprache sagen, sehr deutlich in die Mangel genommen wird. Dass er uns nicht einfach laufen lässt, wie wir laufen, sondern dass er sich unserer annimmt, dass er sich um uns kümmert, dass er uns nachgeht, dass er uns ermahnt, dass er uns ruft, dass er uns manchmal auch richtig stark gegen eine Wand laufen lässt, dass er uns ruft durch sein Wort, dass er uns das sehr deutlich sagt, an welchen Stellen wir umzukehren haben. Und wenn wir jetzt noch einmal dieses Kapitel lesen würden, Kapitel 21 oder auch jedes andere beliebige Kapitel dieser Sprüche, dann würden wir permanent gegen irgendwelche Steine stoßen, gegen irgendwelche Ärgernisse, die uns ganz persönlich betreffen. Und wir würden merken, es geht auch tatsächlich in unserem Leben immer um Leben oder Tod. Es geht nicht um Belanglosigkeiten. Es geht immer um die Frage, hast du das Leben oder bist du schon auf dem Weg in den Tod? Oder bist du schon im Tod? Oder bist du schon auf dem Weg zum Leben? Das sind ganz wichtige Fragen, die uns hier vorgehalten werden. Er führet mich auf rechter Straße, ist unser Thema, und wir müssen das so verstehen, dass es in dieser Welt und in diesem Leben überhaupt keine rechte Straße gibt. Wir haben hier keine rechte Straße. Ob wir nun fromm, christlich erzogen sind, ob wir Humanisten sind, ob wir mit oder ohne Frömmigkeit leben, grundsätzlich haben wir in dieser Welt keine rechte Straße. In einer unerlösten Welt kann es keine erlösten Menschen geben, es sei denn, wir werden erlöst. In einer ungerechten Welt gibt es keine rechte Straße, es sei denn, wir werden von ihm auf einer rechten Straße geführt. Aber wir haben nicht diese Straße. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann wird genau das damit gesagt. Er sagt nicht, da ist ein Weg, den könnt ihr gehen, sondern er sagt, ich bin der Weg. Ich sage euch nicht nur, wo es lang geht, sondern ich sage euch, dass ihr mich in euer Leben aufnehmen müsst. Dann habt ihr den rechten Weg, die rechte Straße, aber in dieser unerlösten Welt gibt es keine Straße, die recht wäre. Wir sagen es manchmal ja auch mit einem Sprichwort, man kann auf krummen Linien nicht gerade schreiben. Und diese Welt, dieses Leben, diese Wirklichkeit besteht aus lauter krummen Linien. Auch mein Leben besteht aus lauter krummen Linien. Und auf diesen krummen Linien kann man nicht gerade schreiben. Es sei denn, er macht meine Lebenslinie gerade. Dann wird es gerade. Dann wird ein rechter Weg daraus. Wir haben da manche Hinweise in der Bibel, manche Formulierungen, etwa in Jesaja 40, wenn es da heißt, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat geredet. Da taucht zum ersten Mal ein gerader Weg, ein rechter Weg auf. Und diesen rechten Weg haben wir ausschließlich und allein in Jesus. Und außerhalb von ihm gibt es keinen rechten Weg. Darum ist es wichtig, dass die Bibel immer wieder betont, dass wir Erlösung brauchen. Ich habe das schon so oft beschrieben und erwähnt und tue es gern immer wieder, dass wir Erlösung brauchen in der Tiefe unserer Seele, unseres Herzens, also nicht nur, tue es gern immer wieder, dass wir Erlösung brauchen in der Tiefe unserer Seele, unseres Herzens, also nicht nur Erlösung von dieser Welt oder Erlösung aus dieser Welt oder Erlösung von all den schwierigen Leuten, die um uns herum leben, sozusagen, wenn ich allein leben könnte, dann wäre alles gut. Das ist einer der größten Irrtümer. Sondern das Erste, Und das Wichtigste, wovon wir erlöst werden müssten, ist die Erlösung von unserem eigenen alten Wesen. Nicht die anderen machen mir das Leben schwer, sondern mein Leben ist möglicherweise schwer durch all das, was in meinem Leben geschehen ist. Und die anderen können längst allesamt verschwunden sein. Die Großeltern, die Eltern können alle schon in der Ewigkeit sein oder sonst irgendwo. Die, die mir das Leben schwer gemacht haben, können alle verschwunden sein. Und mein Leben ist immer noch schwer. Und ich bin immer noch gebunden von dem, was ich gelebt habe. Und darum muss ich meinen alten Menschen loswerden, meinen alten Menschen ablegen, meinen alten Menschen überwinden und den neuen Menschen anziehen und darin leben. Mein Weg muss gerade werden. Meine Straße muss zu einer rechten Straße werden. Mein Herz und alles, was dazugehört, mein Innerstes, mein Wesen, mein Denken, mein Fühlen, mein Reagieren, meine Lebensmuster, könnt sogar sagen, mein Zorn, meine Wut, mein Schmerz, meine Wunden müssen gerade werden, müssen zurechtgebracht werden, müssen geheilt werden, erlöst werden. Und dann wird mein Leben langsam, aber sicher erlöst. Dann wird meine Straße zu einer rechten Straße. Dann wird mein ganzes Leben erfüllt von einer Klarheit und von Wahrheit und von Heil und von einem erlösten Zustand. Und deswegen heißt es nicht, der dir alle deine Sünde vergibt und erlöst dich von all den bösen und verrückten Leuten, die um dich sind, sondern dass wir erlöst sind, der dir alle deine Schuld vergibt und heilet alle deine Gebrechen, alle deine Wunden. Alles, was in deinem Leben so schwer, so belastend, so vergiftet, so verwundet ist, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wir hören das heraus aus diesem Psalm 103, wie ein Leben anfängt zu strahlen. Nicht, weil die anderen schwierigen Gestalten alle verschwunden sind, sondern weil in mir etwas Neues anfangen darf. Ein neues Herz, ein neues Leben, ein neuer Mensch. Aber wir ahnen, dass das etwas länger dauern könnte. Dass das auch nicht über Nacht geschieht, auch nicht dann, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen und denken, jetzt ist alles anders und alles neu. Sondern dass es ein etwas längerer Weg ist, für manche sogar ein sehr langer Weg. Manche erleben das fast sporadisch, spontan Heilung sozusagen. Das gibt es auch, dass manche das mit einem Schlag alles ablegen können und andere leben noch viele Jahre mit dieser alten Last, mit dem alten Menschen. Warum dauert das so lange? Weil das so tief in uns sitzt. Weil uns das so massiv geprägt hat oder einfach, weil wir so schwer von Begriff sind. Das kann auch sein, dass wir es noch nicht ganz verstanden haben, dass er uns durch und durch heilen will. Das ist gerade für Menschen schwer, die in christlichen Familien aufgewachsen sind und davon geprägt sind, von dem, was man selber tun muss und selber tun kann. Die kommen dann zum Glauben und dann fangen sie an, ich muss anders werden, ich muss besser werden, ich muss mein Leben verändern. Und sie verstehen das nicht, dass sie aufhören müssen, selber etwas zu tun und ihr Leben hingeben müssen mit all dem Schrott und mit all dem Mist und nur sagen können, Herr, sieh dieses ganze Unheil an. Und jetzt warte ich darauf, dass du mein Leben neu machst. Und ich will aufhören, es selber zu versuchen. Oder weil wir so träge sind. Weil wir an manchem auch so gerne festhalten, was eigentlich nicht hineingehört in unser Leben. Oder weil wir so wenig Sündenerkenntnis haben. Auch das ist ein Problem von manchen, die in christlichen Elternhäusern, auch in sehr frommen christlichen Häusern aufgewachsen sind, wenn man sie fragt, wo bist du eigentlich schuldig geworden? Und sie fangen dann an zu überlegen und sagen, ich weiß da eigentlich gar nichts. Eigentlich ist da gar keine Schuld in meinem Leben. Ich war schon immer brav und schon immer fromm und alles war gut und alles war richtig. Eigentlich bin ich der perfekte Mensch schon immer gewesen. Und sie finden gar nichts, wo sie falsch sind oder wo Sünde in ihrem Leben war. Eigentlich sind wir ganz okay. Das ist so ein grundlegendes Empfinden. Das kommt daher, weil sich jeder angepasst hat in seiner speziellen kleinen persönlichen Umgebung und in seiner Welt und dabei gelernt hat, immer auf das Verhalten der anderen zu achten und sich so zu verhalten, wie man es von ihnen erwartet hat. Also immer zu reagieren, immer sich anzupassen, dass wir eigentlich nie entschieden haben, so zu werden, wie wir geworden sind, sondern das ist schleichend, organisch so geworden, so gewachsen, eben weil wir permanent auf unsere Umgebung reagieren mussten und dann eben so geworden sind. In einem christlichen Elternhaus wird man auch so geprägt, dass man sich anständig benimmt, dass man alles gut macht, dass man eigentlich weiß, wie es richtig geht, dass man sich auch manchmal ein wenig überhebt über die, die das nicht so gut hinkriegen. Ich habe immer versucht, das Richtige zu tun, sagen manche. Ich habe immer versucht, Unglück zu verhindern. Ich habe immer versucht, alles gut und alles richtig zu machen. Aber tatsächlich ist es so, alles, was ich gelernt habe, habe ich in einer möglicherweise unerlösten Umgebung gelernt. Und deswegen ist auch das Gute, das ich tue, oder das Gute, das ich will, nicht schon an sich gut. Das ist ganz schwer zu verstehen. Auch da, wo wir uns sehr vernünftig, sehr klar, sehr gewissenhaft, sehr perfektionistisch verhalten, ist das nicht automatisch gut. In einer unerlösten Welt kann auch das Gute nicht unerlöst sein. Wir werden nicht besser, indem wir Gutes tun, sondern wir sind immer noch unerlöst. Und unsere Umgebung ist auch immer noch unerlöst, solange Jesus nicht in dieser Umwelt gegenwärtig ist und alles erfüllt und alles umfasst. Es sind lauter Reaktionen auf eine unerlöste Umgebung in unerlösten Zuständen. Und das können wir vielleicht ein wenig nachvollziehen, dass sogar ein Schläger nicht schlägt, weil es ihm Spaß macht, sondern die meisten, die das in ihrem Leben irgendwann getan haben, die sagen, ich musste zuschlagen. Ich musste schlagen, weil ich provoziert worden bin. Die haben kein Unrechtbewusstsein, die haben nicht das Gefühl, dass sie irgendwie übergriffig, gewalttätig geworden sind, sondern die sagen, ich musste das tun, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Ich habe das so gelernt, dass es anders nicht geht. Er glaubt das, dass es nicht anders ging. Manche haben das in ihrer Familie gelernt, dass auch Ehrlichkeit zu nichts führt, sondern dass Lüge und Betrug einen weiterbringt. Und wir kennen alle solche Sprüche. Der Ehrliche ist der Dumme. Wie oft habe ich das schon gehört? Der Ehrliche ist mal wieder der Dumme. Das sitzt sehr, sehr tief in manchen Menschen, weil sie das in ihrer Familie so gelernt haben, dass Ehrlichkeit erstens nichts bringt und dass Ehrlichkeit unter Umständen sogar das Gegenteil bringt von dem, was es bringen sollte, nämlich dass man geschlagen wird, wenn man ehrlich ist, dass man auf gar keinen Fall die Wahrheit sagen darf, sondern dass man ganz viel verschweigen muss, dass man mogeln muss, dass man lügen muss, weil Ehrlichkeit nicht belohnt wird. Und es gibt viele Familien, in denen das tatsächlich so ist. Ehrlichkeit wird nicht belohnt. Und wenn wir fragen, wo lernt man so etwas, dann können wir das fast immer sagen. So etwas lernt man in seinem Elternhaus. Immer in seinem Elternhaus. Das ist für alle Eltern schwer auszuhalten. Denn wir wollten das ja eigentlich gar nicht. Wir wollten etwas ganz anderes. Zugleich ist das keine Entschuldigung, wenn wir sagen, meine Eltern waren halt so. Es soll nichts entschuldigt werden. Es geht nur um eine Erklärung, zum einen, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum sie nicht anders können, und eine Erklärung, was die Bibel eigentlich mit dem Begriff der Sünde meint. Nämlich nicht nur die ganz konkrete Schuld, wo wir etwas falsch gemacht haben, sondern das ganze innere verborgene Wesen. Dieser ganze Schrotthaufen unseres Lebens, die ganze Verderbnis, hätte man früher gesagt, mit diesem alten Wort, für das es eigentlich keinen neueren Begriff gibt, außer dass wir sagen, Schrott, es ist alles ein Schrott. Verderbnis. Wir sind zutiefst beschädigt in unserer Seele, in unserem Herzen. Und das meint die Bibel mit Sünde. Und das ist zugleich eine Erklärung, dass wir alle Sünder sind und alle tief hinein verstrickt sind in die Sünde, weil wir alle in einer ganz bestimmten Familie, in einer bestimmten Umgebung aufgewachsen sind. Und diese Umgebung hat einen ganz einfachen Namen, nämlich die gefallene Welt. Wir leben auch als Christen in einer gefallenen Welt. Und wir sind nach wie vor permanent gezwungen, uns irgendwie in dieser Welt zu verhalten, darauf zu reagieren, manchmal sogar uns anzupassen, vielleicht sogar manchmal mitzulaufen oder dagegen zu rebellieren oder Stellung zu beziehen. Aber immer ist es eine unerlöste, eine gefallene Welt, auf die wir sehr unterschiedlich reagieren. Und das verwickelt uns permanent auch in verschiedene Realitäten. Paulus sagt das hier deutlich in Römer 12, wenn es heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist uns ja eigentlich völlig klar, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen wollen. Aber was Paulus eigentlich meint, ist, dass wir uns nicht von dieser Welt prägen lassen sollen. Weder indem wir uns anpassen an diese Welt, noch indem wir ständig rebellieren, ständig kämpfen, ständig gegen alles sind, sondern wir sollen unsere eigenen Sinne, unsere eigenen Herzen erneuern lassen, verändern lassen. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, nicht durch Anpassung, nicht durch permanenten Widerstand. Lasst euch in keiner Weise das Schema dieser Welt aufzwingen, weder in der einen noch in der anderen Weise. Und wenn wir diese Sprüche noch einmal anschauen würden, dann würden wir sehen, das sind lauter unterschiedliche Gesichter, wie sie um uns herum existieren. Wir erkennen unsere eigenen Gesichter darin und wir erkennen immer eine komplexe Biografie darin. Hinter jedem Gesicht, hinter jedem Spruch steckt eine sehr komplexe Biografie oder wir könnten auch sagen ein Lebensskript. Oder wie es Paulus sagen würde, das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern wohnt. Das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern wohnt. Und von diesem Gesetz der Sünde muss und darf ich frei werden. Und ich will es noch einmal sagen, es geht nicht um eine Verschiebung von Schuld, dass wir sagen könnten, ich bin in einem sehr schwierigen Elternhaus aufgewachsen, aha, also meine Eltern sind schuld. Wir müssten gleich den zweiten Satz hinten dranhängen. Diese Eltern sind bei irgendwelchen Großeltern aufgewachsen. Sie haben dasselbe Schicksal durchlaufen. Sie haben dieselben Lasten erlebt. Sie haben dieselbe heruntergekommene, gefallene Welt erlebt. Sie sind auch von dem geprägt, was uns dann in einer anderen Weise geprägt hat. Die Sünde wohnt immer in uns, solange wir nicht erlöst sind. Und wir können die Schuld immer wieder verschieben auf eine andere Ebene. Es geht nicht darum zu sagen, dass die anderen schuld sind, sondern im Gegenteil, dass Paulus uns klar macht, die Sünde wohnt ja in mir. Ob ich nun sehr schuldig werde oder nur ein wenig schuldig werde oder mittelmäßig schuldig werde, ob ich nun sage, die anderen sind viel schlimmer als ich, darum geht's gar nicht. Sondern dass ich sagen kann, die Sünde wohnt in mir. Ich könnte auch sagen, die Sünde lebt in mir, solange ich nicht erlöst bin. Und das heißt zugleich, wer sonst sollte in meinem Leben die Verantwortung übernehmen, wenn nicht ich? Es geht nicht nur darum, dass ich selbst schuldig werde, sondern für die Bibel geht es vor allem darum, dass ich nun endlich selbst mich anschauen kann und sagen kann, ich will die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich will nun sagen, was mit der Sünde in meinem Leben geschehen soll. Ich will nun entscheiden, ob ich das Gesetz der Sünde dulden und weiter danach leben will oder ob ich endlich mit diesem Gesetz der Sünde dorthin gehe, wo es hingehört, nämlich unter das Kreuz Jesu. Das ist dieser kleine Restbestand, wo ich sagen kann, das kann nur ich entscheiden. Ich kann mein Herz nicht verändern. Ich kann mein Herz nicht erneuern. Ich kann mich selbst nicht erneuern. Ich kann das nicht ohne die Gnade Gottes in meinem Leben. Nur das eine kann ich. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Ich kann sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, wie es bisher war. Ich sage nicht, meine Eltern waren schuld und die Großeltern und wer noch auch immer dazu gehört, sondern ich übernehme die Verantwortung für das, was mein Leben ausmacht. Und von heute an will ich allein entscheiden, was ich mit diesem Gesetz der Sünde und was ich mit dieser Schuld tun werde. Und da höre ich die Einladung Jesu. Und ich höre die Klarheit, dass ich Erlösung brauche. Und ich höre das einmal neu, auch wenn ich schon gläubig geworden bin, dass damit noch nicht alles erledigt ist. Dass meine Schuld vergeben ist, das ist keine Frage. Dass ich für Zeit und Ewigkeit Vergebung habe, ist keine Frage. Aber die eigentliche Frage ist nicht, was kommt in der Ewigkeit, sondern wie lebe ich den Rest meines Lebens? Und geht dieser unerlöste Zustand noch weiter mit, wie so eine Art Parallelleben? Dass ich sage, ich bin gläubig, ich gehöre zu Jesus, ich bin ein Kind des Vaters, aber das ganze Unerlöste meines Lebens ist immer noch hochwirksam und geht über in die nächste Generation oder einfach auf meine Umgebung, in der ich lebe. Darum sage ich das immer wieder auch in Gesprächen. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Das ist das eine. Und wir brauchen daneben unbedingt Erlösung von unserem alten Leben. Und ich sage das nicht als eine Pflicht, sondern ich sage das als eine Gnade, als ein Geschenk. Ich darf neu werden. Ich darf den alten Menschen ablegen, ihn überwinden. Ich darf den alten Menschen jeden Tag neu unters Kreuz legen. Ich darf jeden Tag sagen, Herr, du siehst diesen ganzen Schrott meines Lebens, meine Unfähigkeit, meine Armseligkeit, meine Schwachheit. Und jeden Tag darf ich neu beginnen. Allmorgen ist seine Gnade wieder da, ist seine Treue, seine Freundlichkeit, seine Güte wieder da. Jeden Tag neu. Es geht der Bibel nicht darum, zu zeigen, wie schlecht wir sind, sondern es geht der Bibel immer darum, zu zeigen, wie wir aus diesem unerlösten Zustand endlich herauskommen. Dass wir sehen dürfen, es gibt diesen Weg. Ich darf meinen alten Menschen ablegen. Ich darf den neuen Menschen anziehen. Ich darf sehen, wo der Weg zum Heil und zur Erlösung lang geht. Ich darf sehen, wo es zum Leben geht. Und darf immer wieder hören, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und dazu gehört mein Leben. Dass mein Leben erlöst werde, heißt es da. Dass ich frei werde. Wir könnten noch einmal die Losung hören dieses Tages, dass die Gefangenen frei werden. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und auch dann, wenn wir uns selber immer noch ein Rätsel sein sollten, das kennen Sie vermutlich alle, das kenne ich auch, dass ich immer wieder frage, warum bin ich eigentlich immer noch so? Warum gelingt mir das eine oder andere? Oder ich muss genau sagen, warum gelingt mir so vieles nicht? Nicht nur das eine oder andere, sondern so vieles, was mir nicht gelingt, dass ich noch einmal hören darf, Jesus kennt mein Lebensskript, diesen verborgenen Satz, dieses Gesetz der Sünde in meinem Leben, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, und er donnert nicht noch einmal da hinein, sondern heißt es, und er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Und jeden Tag ist seine Gnade, seine Treue, seine Freundlichkeit, seine Güte wieder da. Der Herr prüft die Herzen und er lenkt sogar die Herzen wie Wasserbäche. Gleich im ersten Vers haben wir es gelesen. Er lenkt die Herzen nicht nur des Königs, sondern auch der Königskinder wie Wasserbäche, so wie es ihm gefällt. Er prüft nicht nur, er heiligt, er heilt, er reinigt, er macht alles neu. Er gibt uns ein neues Herz. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Köstlich Ding heißt, das ist eine außergewöhnliche Gnade, dass unser Herz von Grund an neu werden darf. Und das ist das Größte, was wir in diesem Leben erfahren können. Ein neues Herz und ein neuer, beständiger Geist. Lesen wir noch einmal die Sprüche, halten wir noch einmal den Spiegel vor und sehen wir, wo uns unser Gesicht entgegenleuchtet und lassen wir uns erneuern. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wir beten noch. Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Dass wir uns nicht verbiegen müssen, nicht etwas sein müssen, was wir nicht sind, sondern dass du uns auch kennst und uns siehst, wie wir sind. Und dass wir immer wieder kommen dürfen zu diesem Thron der Gnade, dass wir immer wieder dir unsere Armseligkeit, unsere Sünde, unsere Schuld hinlegen dürfen. Und dass wir dich jeden Tag neu bitten dürfen, dass du uns von Grund auf neu machst. Gerade da, wo wir so an uns leiden, wo wir uns gegenseitig das Leben manchmal so schwer machen, wo wir es mit Händen greifen können, wie viel Schuld immer noch da ist, da bitten wir dich herzlich, dass du mit deinem Heil und mit deinem Wort und mit deinem Geist hineinkommst in unser Leben und alles neu werden darf. Behüte und leite und segne uns darin, dass wir keine Ruhe geben, solange wir nicht von Herzen erlöst sind. Danke, dass du der Herr bist, der ins Tiefste und Innerste hineinsieht, der die Herzen lenkt wie Wasserbäche, der unsere Herzen prüft und der auch dann unsere Herzen von Grund an neu macht. Wir geben dir darüber alle Ehre. Amen.